sondern, wie Vers 1 sagt, er schreibt den gläubigen, geisterfüllten Geschwistern der Gemeinde in Korinth. In Kapitel 1 vom 1. Korinther lesen wir zum Beispiel, an die, die Jesus Christus geheiligt hat, an die berufenen Heiligen. Und hier jetzt auch im Kapitel 3 spricht er das ja an, zu euch, liebe Geschwister, konnte ich nicht wie zu Geisterfüllten sprechen. Das heißt, auch für uns heute Morgen, alle, die wir gläubig sind, sind in erster Linie gemeint. Natürlich sind auch alle anderen angesprochen, die vielleicht neu im Glaube stehen oder sich noch nicht entschieden haben. Wir alle lernen ja jeden Tag was dazu. Schauen wir uns die erste Verse von unserem Abschnitt heute an. Eins wird deutlich, nämlich, dass Paulus sich immer noch, wie es der Andreas vorhin auch schon gesagt hat, in korrigierend, er wünscht sich eine andere Geisteshaltung der Gemeinde in Korinth. Die mahnt er im Übrigen ja nicht zum ersten Mal an. Wir haben ja in der letzten Woche, wo wir jetzt diese Predigtreihe begonnen haben, immer wieder davon gehört, immer so Sätze wie, leider könnt ihr das jetzt noch nicht, ihr seid immer noch von euch selbst bestimmt, immer noch vom Fleisch bestimmt, nicht vom Geist erfüllt und so weiter. Und hier greift Paulus das jetzt nochmal auf. Ich glaube, er legt auch einfach noch einmal ganz bewusst hier Wert drauf, dass er sich nicht auf Menschen beruft. Eben, dass er sich nicht von irgendwelchen geistlichen Leiter abhängig machen möchte. Oder die Gemeinde soll sich nicht von geistlichen Leiter abhängig machen. Egal, wie die heißen, sondern er fokussiert sich allein auf Jesus. Er fokussiert sich auf den großen Gott, der das Wachstum schenkt. Der im Prinzip das beisteuert, was nicht beeinflusst werden kann. Wir lesen eben von Wachstum in Vers 6, wir lesen auch von dem Fundament. Und das Beispiel, das Paulus hier verwendet mit diesem Bauwerk, mit diesem Ackerfeld, das musste auch damals für die Korinther klar und verständlich gewesen sein. Das hat wenig Spielraum für Unklarheit oder für Fragegelassen. Und gleichzeitig erklärt Paulus hier, dass es eben nicht alleine beim Glaube bleiben soll mit diesem Bild. Er spricht eben von diesem Ackerfeld, er spricht von einem Bauwerk, er spricht von Arbeit, die es zu tun gilt. Er spricht eben davon, dass Apollos und dass er selber am Werk Gottes mitarbeitet. Aber, nochmal, wichtig ist nur das eine, nämlich Gott. Das Fundament, das gelegt ist, das unersetzbar und fester nicht sein kann. Denke mal auch, also das ist mir eingefallen, an das Gleichnis von dem Bauherrn, der auf Sand baut. Und Jesus selber verweist sich oder weist da auf sich als das feste Fundament, als den Fels, in der er ist. Und das ist der Ausgangspunkt, das ist der Grundstein, die Basis, um die sich eigentlich der ganze Brief und das ganze Wirken von Paulus dreht. Im Anschluss dann aber, wenn dieses Fundament eben gelegt ist, wenn es um den Aufbau des Bauwerks geht, dann sind wir gefragt, dann bist du, dann bin ich gefragt. In dem Text heute Morgen bekräftigt Paulus die Notwendigkeit, aber auch den Wert der Mitarbeit am Acker oder am Bauwerk von Gott ausgeht. Er spricht von Gieße, er spricht von Säe oder eben von Baue im Allgemeinen. Und nochmal, zentral ist, dass es sich dabei um Gottes Gebäude, um sein Ackerfeld, um seinen Boden handelt. Wir haben ein Erbbaurecht, wenn man so will. Er gibt das Fundament und wir sollen das Gebäude bauen. Er schenkt Wachstum, er schenkt Boden. Aber, und das ist das Spannende, er macht es nicht alleine. Er beteiligt uns. Ihm scheint es wichtig zu sein, dass wir mitwirken, dass du und ich, so fehlerhaft wie wir sind, am Bau von seinem Reich mitwirken. Und das hätte er sicher nicht nötig, da bin ich mir ganz sicher. Aber er möchte es so. Er möchte, dass wir pflanzen, er möchte, dass wir gießen. Aber klar ist, dass ohne seinen Segen nichts passieren wird. Und es beruhigt mich, weil das heißt auch, dass wir es aus eigener Kraft gar nicht können und auch nicht tun müssen. Ich möchte im Speziellen aber unseren Blick heute Morgen auf einen Aspekt unseres Textes lege, der ja, glaube ich, so unmittelbar in unsere heutige Zeit passt und zum Glück nichts mit Corona zu tun hat, aber auch interessanterweise zur Zeit Jesu, zur Zeit der ersten Gemeinde, eine Rolle gespielt hat. Es geht nämlich um den Lohn der Arbeit. Zahltag, habe ich die Predigt überschrieben. Oder? Ist nicht so. Also, ich finde, es geht immer irgendwie darum, was habe ich denn davon? Was bringt es mir denn? Was kommt denn am Ende dabei raus? Schauen wir nochmal die Verse 11 bis 15 an. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut, oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet, aber so jemand wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. In diese wenigen Verse erfahren wir doch einiges. Erstmal, wie schon angesprochen, die Mitarbeit jedes Einzelnen, von dir, von mir, so wichtig wie sie ist, wird auf seine Qualität geprüft werden. Wir erfahren auch wann, nämlich am Tag des Gerichts. Und jetzt ist genau das Spannende, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wer ist Adressat dieses Briefes? Man muss verstehen, dass dieser Text sich an Gläubige richtet. Dieses Richter, von dem Paulus hier schreibt, dreht sich nicht um die Frage der Errettung oder Verdammnis. Da geht es nicht um Himmel oder Hölle, sondern es bezieht sich auf den vermutlich, ich sage es in Anführungszeichen, nachgelagerten Prozess am Tag des jüngsten Gerichts. Deswegen in Anführungszeichen, weil wie das jetzt zeitlich in den Ablauf der Apokalypse passt, wie man das einordnen kann und ob Gläubige überhaupt ins Gericht müssen oder nicht, das möchte ich wirklich ganz außer vor lassen. Da streiten sich die Theologen sowieso und ich bin keiner. Aber deutlich wird, dass selbst der mit Holz und Stroh und Heu baut, also Material, das, wie jeder weiß, dem Feuer des Gerichts in dem Fall, aber auch sonst dem Feuer nicht standhalten kann, wird gerettet. Aber er wird auch Schaden davontragen. Denn Holz, Heu und Stroh werden verbrennen. Wer mit Gold, Silber und Edelsteinen baut, der wird Bestand haben. Jonas, schmeiß uns mal das Bild hier an die Wand. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ich sehe es jetzt leider hinter nicht. Ihr seht auch nicht so viel. Wir haben einmal hier auf der linken Seite das Schloss Versailles. Wer da schon mal war, weiß ungefähr, wie das so mit Gold und Silber und Edelsteine aussieht. Auf der anderen Seite, ich vermute, das ist irgendwo in Kapstadt oder in Johannesburg, ein Township. Beides sind aber Gebäude. Und beide Gebäude sind mehr oder weniger zum Wohnen geeignet. Beide haben ein Dach. Beide haben Wände. In beidem, so leid man es tut, leben Menschen. Und die Qualitätsunterschiede könnte, glaube ich, deutlicher nicht sein. Das möchte ich so ein bisschen, einfach, dass man es bildlich vor Auge hat. Googelt heute Mittag einfach nochmal Versailles, dann wisst ihr, was ich meine. Es steht damit aber eine neue Frage im Raum. Nämlich, gibt es im Himmel eine Zweiklassengesellschaft? Gibt es im Himmel Arme und Reiche? Oder was bedeutet das, was Paulus hier meint? Und nochmal ganz klar, an der reformatorischen Überzeugung sola gratia hat sich nichts geändert. Wir sind allein aus Gnade gerechtfertigt. Der Tod von Jesus am Kreuz, seine Auferstehung und deine Annahme und Umkehr, wie Paulus es schreibt, aus dem fleischlichen Leben hin zu einem geistlichen Leben, genügt für die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben es vorhin gesungen, allein deine Gnade genügt. Und irgendwie, so ging es mir zumindest in der Vorbereitung, macht man sich schon irgendwie verdächtig, wenn man von einer individuellen Belohnung im Himmel spricht, wenn man von Abstufungen spricht, wie manche sagen. Weil eine unterschiedliche Belohnung irgendwie auch immer von einer Leistung abhängen muss, die ihn Christ eben bringt oder halt nicht. Und da fühlt man sich dann doch leicht an die katholische Theologie erinnert, vielleicht an Johann Tetzel, an seinen Ablasshandel. Und deswegen müssen wir heute Morgen, um Missverständnisse zu vermeiden, genau definieren, wovon hier die Rede ist. Lohn im Himmel meint, dass wiedergeborene Christen von Gott nach ihren Werken beurteilt werden und demgemäß individuell unterschiedlich belohnt werden. Von dieser Beurteilung hängt nochmal nicht ab, ob derjenige errettet oder verdammt wird. Denken wir zum Beispiel an Johannes 5, Vers 24. Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Aber wie du fürs Reich Gottes baust, das hängt von dir selber ab. Nicht von deiner Prägung, nicht von deiner Geschichte, nicht von deiner finanziellen Verhältnisse. Das sind Ausrede, die kenne ich von mir selber. Du hast heute in der Hand. Und das Interessante, was mir so bewusst wurde, ist, dass Paulus hier das Herz der Gemeinde anspricht. Das Herz von jedem Einzelnen. Er fordert ganz oft reife, mündige, erwachsene Geschwister. Und ob du mit Holz oder Edelsteine, ob du mit Stroh oder Gold, ob du mit Heu oder Silber baust, das hängt von dir ab. Das hängt von deinem Herz ab, von deiner Gesinnung, von deiner Einstellung. Hast du, so wie es Paulus schreibt, wie die Korinther, nur dich selber im Kopf? Oder ist da Platz fürs Reich Gottes? Oder gibst du, was du kannst? Eins ist klar. Wenn du alles gibst, was du kannst, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, wird Gott es belohnen. Es geht um einen Preis, um verdienten Lohn, aber eben auch um verdienten Lohn. Eine gerechte Aufrechnung deines Bauens. Und das fordert uns heraus, finde ich. Ich gebe gern zu, ich habe es vorhin Andreas schon gesagt, ich habe mich mit diesem Aspekt des Christseins eigentlich noch nie so wirklich intensiv auseinandergesetzt. Aber wir finden das an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel der 2. Korintherbrief spricht in Kapitel 5, Vers 10 davon. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Oder erinnern wir uns an Jesus selber in der Bergpredigt in Matthäus 6. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können oder vor Dieben sicher sind. Denn, und das ist interessant, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Warum sollte ich mir also Schätze im Himmel sammeln, wenn sie auf die Ewigkeit ja doch keinen Einfluss haben? Schätze im Himmel zu sammeln macht ja eigentlich nur Sinn, wenn dort so irgendwas wie ein Konto existiert, auf das man dann viel oder wenig einzahlen kann. Und Jesus spricht an vielen Stellen von einer echten Immobilie, wenn man so will, auf die sich's einzuzahlen lohnt, die Bestand hat über unseren irdischen Tod hinaus. Und das macht auch dieser Kontext hier von Matthäus 6 deutlich. Es geht um finanzielle und materielle Belange, die er hier meint. Das heißt, Jesus selber weist uns auf diese unerhörte Möglichkeit hin, dass wir mit dem, was wir auf der Erde zur Verfügung haben, unseren Lohn in der Ewigkeit vergrößern oder verkleinern können. Auf der gleichen Ebene bewegt sich Matthäus 6, Vers 1, also ein paar Verse weiter vorher. Da sagt er, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr keinen Lohn vom Vater im Himmel erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Mildtätigkeit im Verborgenen bleibt. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Die Anerkennung, die Wertschätzung, die ein mildtätiger Spender genießt, sagt Jesus, die ist Lohn genug. Und merkt ihr was? Hier geht es auch wieder ums Herz, um das, was im Verborgenen passiert. Es geht um deine Einstellung, um meine Einstellung, um deine und meine Motivation. Und wieder geht es um Lohn. Aus dem griechischen Mythos. Gemeint also die Bezahlung für tatsächlich geleistete Arbeit. Und, wie bei uns auch mehr oder weniger gerecht, dieser Lohn fällt unterschiedlich aus, je nachdem, was man eben geleistet hat und wie viel man bereit war zu geben. Denken wir doch auch an das Beispiel oder an das Gleichnis überschriebe Schärflein, die Schärflein der Witwe in Markus 12, wer das nachlesen will. Ich glaube, ihr kennt diese Begebenheit. Und ich finde, das zeigt ein noch wichtigeres Sachverhalt. Nämlich, Gott fordert uns, aber er überfordert uns nicht. Gott geht immer von deiner und von meiner Möglichkeit aus. Er richtet gerecht, hatte ich an Heiligabend drüber gesprochen. Aber das bedeutet auch, dass wir ernten, was wir säen. Und wir können reichlich säen, da bin ich fest davon überzeugt. Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen. Und dabei geht es nicht um den Betrag, es geht nicht um das Gesehenwerden, es geht nicht darum, wie viel du tust oder gibst, sondern es geht um deine Einstellung, es geht um dein Herz. Gibst du, was du übrig hast, was du gerne geben kannst, an Geld, an Zeit, an Kraft, an Energie, oder gibst du alles, was du kannst? Das ist ein Unterschied. Und wisst ihr, ich bin wirklich überwältigt. Wir hatten ja diese, ich nenne es mal private Spendersammlung für Bergs die letzten Tage. Und ich habe denen, also ich war wirklich überwältigt. Aber ich möchte euch heute nicht danken für den fünfstelligen Betrag, den ich denen die letzten Tage überweisen konnte. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich danke Gott für euer Herz, für eure Einstellungen, für eure Gesinnung, wegen Menschen wie euch und auch ihr daheim im Übrigen, kann diese Gemeinde hier existieren. Wegen Menschen wie euch kann die gute Botschaft von der Errettung in die Welt getragen werden. Lukas 12, Vers 48. In dem Vers drückt Jesus das Prinzip wie folgt aus. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Und ich bin mir sicher, das gilt in jeder Hinsicht. Wer reich ist, von dem erwartet Gott, dass er viel gibt. Und wer wenig hat, von dem erwartet Gott aber auch, dass er das gibt, was er geben kann. Egal, ob das finanziell oder die Zeit oder die Energie oder was auch immer ist. Das entspricht auch dem, was wir im Gleichnis der anvertrauten Talente lesen. Jesus verlangt von dem, der ein Talent bekommen hat, nicht, dass er ihm fünf zurückgibt, sondern er geht von unseren Möglichkeiten aus. Und ob jetzt diese Belohnung, von der der Text spricht, von der ich gesprochen habe, ob die jetzt schon hier auf der Erde stattfindet, ob die erst in der Ewigkeit beginnt, das spielt heute Morgen keine Rolle. Auf das möchte ich nicht hinaus. Wie es auf der Erde Erste und Letzte gibt, wird es auch im Himmel Erste und Letzte geben. Allerdings ist der Maßstab, den Gott anlegt, ein völlig anderer, wie unsere menschlichen Maßstäbe sind. Und ich bitte uns alle heute Morgen, denke mal wieder neu über unser Herz nach, über unsere Einstellung, über unsere Beweggründe. Was treibt dich an? Warum investierst du ins Reich Gottes? Oder warum auch nicht? Vers 3 von unserem Text möchte ich nochmal zitieren. Denn ihr seid immer noch vom eigenen Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Denke ich nur an mich? Das betrifft viele Aspekte im Gemeindeleben. Paulus schreibt es ja an die Gemeinde. Das berührt unsere Spendepraxis. Das betrifft unser Zeitmanagement. Wann komme ich zur Probe? Wann gebe ich den Beamer-Mitarbeitern die Folie? Wann informiere ich der Gottesdienstleiter über Bekanntmachungen? Wann fange ich an, meine Predigt vorzubereiten? Und wisst ihr, ganz lang dachte ich immer, ach, für die Gemeinde reicht's schon. Aber liebe Leute, für Gott ist nur unser Bestes gut genug. Beim Pokern wird man sagen, all in, alles auf eine Karte. Weil Gott gab sein Bestes. Er ging all in. Er hat sich uns selber geschenkt in seinem Sohn. Aus Liebe. Und in der Liebe, der wirkliche Liebe, gibt es keinen Egoismus, da gibt es keinen Eigennutz. Da gibt es kein Stroh und Holz. Denn Stroh und Holz werden im Feuer des Gerichts nicht standhalten können. Sie werden verbrennen, sie haben keinen Ewigkeitswert. Gold, Edelsteine, edle Materialien, die werden dem Feuer standhalten. Und Gott möchte immer unser Bestes. Also, dass wir ihm unser Bestes geben. Er möchte den maximalen Einsatz für sein Reich. Mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Und das wirkt sich auf unsere Predigtvorbereitung aus, das wirkt sich auf die Musikteamprobe aus, das wirkt sich auf die Deko aus, auf den Ordnerdienst, auf die Kinderstunde. Das wirkt sich auf alle Bereiche aus, die zum Bau seiner Gemeinde, seines Gebäudes, die zum Bau letztlich am Reich Gottes beitragen. Und nochmal mit Blick auf unseren Text heute Morgen macht Paulus deutlich, ihr seid der Tempel Gottes. Was war der Tempel? Er war Sinnbild der Gegenwart Gottes hier auf der Erde. Er war Begegnungsort der Menschen mit Gott. Dort war Gott gegenwärtig. Und dann kommt Jesus auf die Erde. Ihr erinnert euch, er stirbt, der Vorhang zerreißt, der Himmel kommt auf die Erde, der Tempel wird überflüssig. Und Jesus gibt uns einen Auftrag. Wolfgang hat vor 2 Wochen darüber gesprochen. Er gibt uns den Auftrag, seine Nachfolger zu sein, ihm immer ähnlicher zu werden, seine Gemeinde zu bauen. Mir ist wichtig, heute Morgen dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir, alle wie wir hier sind, alle wie wir zu Hause sitzen, Gottes Vertreter hier auf der Erde sind. Wir sind der Tempel. Wir sind die Gemeinde, in dem Menschen Gott kennenlernen können, in dem Menschen sein Wesen erkennen können, ihm begegnen können, ein Ort der Anbetung, ein Ort des Lobes, ein Ort der Verherrlichung von Gottes Name. Und dabei geht es genau um das innerste Wesen Gottes. Es geht um die Errettung, es geht ums Evangelium, es geht um die gute Botschaft. Und wir alle, wie wir hier oder zu Hause sitzen, haben Verantwortung hier auf dieser Erde. Und diese Verantwortung, das ist das, was Paulus schreibt, die hat Einfluss auf unsere Ewigkeit. Sie hat aber auch Einfluss auf unsere Gemeindepraxis, sie hat Einfluss auf den Missionsbefehl. Sie hat Einfluss darauf, ob unser Nachbar, unser Arbeitskollege überhaupt die Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Wenn wir die Unvergleichbarkeit vom Irdischen und vom Himmlischen versuchen zusammenzubringen, dann werde ich euch heute Morgen letzte Antwort schuldig bleiben müssen. Was wir hier auf der Erde als Lohn empfinden, das wird gegenüber der himmlischen Realität definitiv abweichen. Und dennoch, und es beruhigt mich so sehr, ist die Frage nach dem Lohn nicht nur schwäbisch, sondern sie ist vor allem biblisch, sie ist berechtigt und sie ist gut. Die Jünger selber stellen sie in Matthäus 19, Vers 27. Sie fragen, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt, was werden wir dafür bekommen? Und Jesus lenkt seine Antwort in 3 Richtungen. Und damit möchte ich langsam zum Ende kommen. Erstmal beantwortet Jesus die Frage positiv. Er sagt, es gibt Lohn bei Gott. Vers 29. Jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Er sagt, es gibt Lohn. Aber es gibt viel mehr als nur das ewige Leben. 2. Punkt. Der Lohn bei Gott ist nicht einfach nur Ersatz für das, was man hinter sich gelassen hat, das, was man opfert, das, was man verliert unterwegs, sondern er schreibt oder er sagt hier, 100-fach bekommen wir das zurück. Was wir aufgeben und was wir gewinnen, steht in keinem Verhältnis positiv formuliert. Und 3. Die 12 Jünger, die werden in der Zukunft auch besondere Aufgabe habe. Ihr werdet, sagt Jesus, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Die 12 Jünger spielen also offenbar eine besondere Rolle in der Ewigkeit. Und trotzdem, da kommen wir in ein paar Wochen sicher dazu, erlaubt uns 1. Korinther 6, Vers 2 die Übertragung auch auf uns. Denn da steht, die Heiligen werden die Welt richten. Sie bekommen Anteil an seiner Herrschaft. Mir geht's heute Morgen, da möchte ich nicht falsch verstanden werden, nicht darum, dass wir eine Rechnung aufmachen, wer welchen Lohn verdient und wer welchen Lohn kriegt und wie der in der Zukunft aussieht. Wie gesagt, im Reich Gottes wird Belohnung anders sein, als wir es hier auf der Erde uns vorstellen. Die Bibel spricht da viel von Verwalterschaft, von Richten und von Herrschen. Klar ist, dass es aber auch in Gottes Zukunft Gaben und Aufgaben geben wird. Die Antwort von Jesus, wie gesagt, lässt materielle Vorstellungen in den Hintergrund treten. Und stattdessen tritt eben dieses Herrschen und Richten in den Vordergrund. Und deswegen müssen wir uns schon von dem Gedanken lösen, dass größerer Lohn bei Gott eine bessere Verpflegung, so à la Schlaraffenland, bedeuten könnte. Herrschen und Richten sind auch hier auf der Erde Aufgabe, die hohe Verantwortung bedeutet. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, ich habe vorhin das Gleichnis der anvertrauten Talente, der guten und treuen Knechte schon mal bemüht, die Antwort von Jesus an eben diese guten und treuen Knechte. Er sagt da in Matthäus 25, du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Wer jetzt die Gaben, die Gott uns schenkt, als Aufgabe versteht, wird später von Gott noch bedeutendere Aufgabe und Gabe bekommen. Die Eignung, die man sich als Knecht hier auf der Erde erwirbt, die wird Einfluss auf die Zukunft bei Gott haben. Könnt ihr noch? Weil jetzt geht es erst richtig los. Also ich komme jetzt dann langsam zum Ende, aber die Woche beginnt erst. Und deswegen möchte ich euch nicht ohne eine Ermutigung gehen lassen. Ich möchte uns noch einen Vers lesen aus Hebräer 12, und zwar der Vers 2. Da heißt es, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Jesus ist immer ein gutes Beispiel, immer ein gutes Vorbild. Der Antrieb, den Jesus für den schweren Weg nach Golgatha hatte, war neben der grenzenlosen Liebe zu uns Menschen, so wie es hier im Hebräer steht, auch die vor ihm liegende Freude. Vom Lohngedanke motiviert zu sein, um Aufgabe für Gott in Angriff zu nehmen, ist also überhaupt nichts Ungeistliches oder Egoistisches. Man ist angetrieben von der Überzeugung, mein Vater, der im Verborgenen sieht, wird mir vergelten. Ich wünsche uns alle ein solches Herz. Ein Herz, das Gott und seine Sache, sein Reich, seine Gemeinde und der Bau an seiner Gemeinde immer an die erste Stelle setzt. Ich möchte noch beten mit uns. Und Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Wort so klare Aussage haben, dass wir in deinem Wort so ja, viel Anleitung finden, so viel Beispiele finden, wie du uns reich beschenkst mit deiner Gnade, dass wir gerettet sind, aber wie du uns auch herausfordern möchtest, jeden Tag neu. Und ich danke dir, dass wir auf ein Ziel zugehen. Ich danke dir, dass wir die Ewigkeit bei dir vor Augen haben dürfen, dass wir das unermessliche Paradies, dass uns das erwartet, wenn wir an dich glauben, wenn wir dir nachfolgen. Aber ich danke dir auch, dass du uns nicht einfach dann springen lässt, sondern dass wir immer wieder gehalten sind, auch darüber nachzudenken, wo unser Schatz ist, wo unser Herz ist, was uns wirklich wichtig ist. Ob wir nur an uns denken oder ob wir deine Sache und dein Reich und deine Gemeinde an die erste Stelle setzen. Und ich bete, dass du uns mit deinem Heiligen Geist ausrüstest die kommende Woche, die kommende Zeit, die kommende Woche, dass unser Herz einfach ganz neu darauf ausgerichtet wird und dass wir auch erkennen dürfen erkennen können, wo du uns fordern möchtest und wo wir ja vielleicht zu sehr an uns denken. Und ich bete um Veränderung bei mir, bei jedem, der Veränderung notwendig hat. Und ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns verändern möchtest. Amen.